Ich habe jetzt schon viel aus diesem Material gelesen, was es zur Vorbereitung auf diesen Gottesdienst gab. Und viel in diesen Texten drehte sich einfach um das Thema Flucht, um das Thema Fremdsein, um das Thema Unterwegssein auch. Und auch die biblischen Texte, die unsere Geschwister ausgesucht haben, die handeln alle von diesem Thema. Und deshalb möchte ich jetzt in der Predigt noch ein paar Sachen aus diesen Texten zitieren und erstmal versuchen, für uns alle an dieses Gefühl des Fremdseins nochmal anzuknüpfen. Also einige von euch sind nicht in Berlin geboren, ich glaube die meisten hier kommen nicht aus Berlin, sondern sind irgendwann mal hierher gekommen und waren irgendwann mal fremd in dieser Stadt. Und manche sind sogar aus anderen Ländern gekommen und waren fremd in Deutschland und fremd in dieser Kultur. Und deswegen, vielleicht fällt es uns gar nicht so schwer, an dieses Gefühl wieder anzuknüpfen, was wir auch hatten in der Situation, wo wir neu sind, wo wir fremd sind. Und ich versuche einfach mit einigen Texten, mit einigen Erinnerungen, diese Dinge nochmal für uns alle erlebbar zu machen. Denn auf der einen Seite geht es mir jetzt darum, dass wir neu eine Barmherzigkeit entwickeln, ein Mitgefühl für Menschen, die hier fremd sind. Und auf der anderen Seite geht es mir darum, oder hat es auch eine Auswirkung auf den Glauben? Also das werden wir nachher an dem einen Bibeltext sehen, dass wir als Glaubende auch in gewisser Weise fremd sind in dieser Welt. Und um zu erklären, um da dran zu kommen, was das bedeutet, lass uns erstmal sammeln, was es heißt, fremd zu sein in einem Land. Das fängt ja damit an, dass man von zu Hause weggeht. Und man geht nur zu Hause weg, wenn es Druck gibt, wenn man eigentlich dort nicht mehr gut gelitten wird. Es wurde hier so ein Gedicht zitiert von einem Amerikaner, der sagt: Du verlässt dein Zuhause nur, wenn dein Zuhause das Maul eines Haifisches ist. Du verlässt dein Zuhause nur, wenn dein Zuhause dich nicht bleiben lässt. Also du fühlst dich, als wärst du in diesem Maul drin und es kann sozusagen jederzeit zuklappen. Der Haifisch kann dich jederzeit fressen. So dieses Gefühl hast du, wenn es zu Hause in deiner Heimat Kriminalität gibt, wenn es Gewalt auf den Straßen gibt und du Angst haben musst, dass die Gewalt dich ergreift. Du hast dieses Gefühl der Bedrohung, wenn es einfach wirtschaftlich schlecht geht, wenn es in den Supermärkten keine Lebensmittel mehr zu kaufen gibt oder wenn du keine Arbeit mehr findest, um deine Familie zu ernähren, dann fühlst du dich wie in dem Maul eines Haifisches, der jederzeit zubeißen kann. Oder auch wenn deine Haltung nicht respektiert wird, also wenn du deinem Gewissen nicht mehr folgen kannst an dem Ort, wenn deine religiöse, deine soziale, deine politische Freiheit eingeschränkt ist, dann möchtest du am liebsten verschwinden, weil du doch das ausleben möchtest, deine Religion und deine Freiheit. So, also du gehst von deiner Heimat weg, wenn es einen Druck gibt, wenn du gezwungen wirst, wegzugehen, aus verschiedenen Gründen. Und dann machst du dich auf eine gefährliche Reise. Und wie gefährlich ihr hier in Europa, haben wir immer ein ganz starkes, wissen wir ganz stark, wie gefährlich das ist. Heute Morgen hat Dieter Engel mir erzählt, heute Morgen wurde gemeldet, dass wieder ein Schiff untergegangen ist im Mittelmeer. Also die Migranten, die nach Europa kommen, die müssen wirklich unter Lebensgefahr diesen Weg auf sich nehmen. So, in diesen Texten aus Südamerika, da wurde das nicht so deutlich, weil die haben offensichtlich, die müssen nicht über Wasser gehen, sondern die können zu Fuß laufen und aber die müssen, da gab es ja auch bei uns in den Medien diese Meldung von diesem Trek, der in Mittelamerika, Lateinamerika losgezogen ist, Honduras, die dann durch ganz Mexiko durch wollten, bis an die Grenze, bis in die Vereinigten Staaten hinein. Also die Leute, die laufen dann zu Fuß. Die sind auf das Mitleid sozusagen der Menschen, die an ihrem Weg sind, angewiesen, um ihren Weg zu schaffen. Auch das ist natürlich gefährlich. Auch das geschieht unter großem Leiden. Und dieses Leiden hört ja nicht auf, wenn du dann in diesem fremden Land angekommen bist. Denn wenn du fremd bist, dann musst du dir erstmal den Platz in der Gesellschaft erarbeiten. Du musst erstmal ankommen. Und wenn du neu bist, dann hast du oft kein Geld, dann hast du keine Familienverbindungen, du hast keine Kollegen auf Arbeit, du hast keine Gemeinschaft. Du hast einfach, vielleicht kann man sagen, du du bist einsam und dann trägst du diese Angst und die Verletzlichkeit sind wie Kleider, die du ständig mit dir herumträgst. Es ist einfach, du bist ständig in Einsamkeit und Verletzlichkeit gekleidet und du trägst diese Unsicherheit und die Ungeduld, die trägst du wie eine Tasche mit dir herum. Du hast es immer ständig dabei, es ist ständig ein Teil von dir. Und es passiert eben auch oft genug, dass diese Fremden, die sind so verletzlich, dass sie leicht zu Opfern werden auch. Dass einheimische Schurken diese Not der Fremden ausnutzen, zum Beispiel indem sie sie zwingen, für wenig Bezahlung unter schlechten Bedingungen zu arbeiten. Davon haben wir schon viele Berichte auch hier in Europa gehört. Oder manche Frauen und Männer sehen eben in dieser extremen Situation keinen Ausweg, als sich von Männern missbrauchen zu lassen, sich zu prostituieren, um ihre eigene Familie, um sich selbst mit dem Nötigsten zu versorgen. Oder manche Geflüchtete geraten eben in die Illegalität, in den Drogenhandel. Wenn du fremd bist, dann fehlt dir der Schutzraum. Dann hast du kein Zuhause, in dem du sicher bist. Dann fehlt dir, und Zuhause ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern es ist die Sicherheit eines Freundeskreises, die Sicherheit der Arbeit und des Geldes, die Sicherheit einer Gemeinde. In Südamerika haben die Menschen oft das Glück, dass die Sprache ja eigentlich dieselbe ist, ne? Weil in fast ganz Südamerika spricht man Spanisch. Und trotzdem haben sie geschrieben, in diesen Texten wird man ausgegrenzt und erkannt, weil natürlich erkennen dann die Leute an deinem Akzent und an gewissen Redewendungen, dass du nicht von hier bist. Und dann werden sie dich immer noch sozusagen ausgrenzen oder dich meiden. Eigentlich verstehen sie sich, eigentlich sprechen sie dieselbe Sprache, aber trotzdem wirst du diskriminiert und ausgegrenzt, obwohl die Sprache eigentlich dieselbe ist. Und in den Texten war, was ich von uns hier gar nicht kenne, ist, dass das Essen so ein ganz großes Problem ist. Also die Leute, da schreibt ein Geflüchteter, Essen wird eine Herausforderung. Als wir in dem anderen Land ankamen, mussten wir bettelnd von Tür zu Tür gehen. Wir brauchten Brot, Wasser, Bekleidung und einen Ort zum Schlafen. Und dafür waren wir ganz auf die Hilfe der Menschen vor Ort angewiesen. Und als ich das gelesen habe, habe ich nochmal gedacht, wie gut schon, dass es hier in Deutschland, dass wir so eine staatliche Hilfe haben. Dass hier nicht Menschen irgendwie von Tür zu Tür ziehen müssen, um sich bettelnd mit dem Nötigsten zu versorgen, sondern dass es eine Hilfe gibt, die organisiert ist und die auch meistens funktioniert. Also wir wissen das, vor einigen Jahren, da hat das überhaupt nicht funktioniert. Da war hier das totale Chaos. Ich kann mich gut erinnern, da haben wir noch in Hamburg gewohnt, 2012, 2013. Da kamen aus Libyen die ersten Geflüchteten an und hatten keine Papiere. Und da hat der Staat sich geweigert, sie aufzunehmen. Bernie, du weißt es auch, ne? Und dann wurden der erste Ort, wo sie unterkamen, war eine Kirche auf St. Pauli. Der Gemeinderat da hat geschlossen, ihr dürft bei uns übernachten und ihr dürft das in unserem Kirchraum, da haben wir Platz. Also der Kirchraum, das was hier bei uns der Gemeinderaum ist, da wurden die Matratzen hingelegt und unter dem Kreuz, unter dem Segen Jesu Christi, durften diese Geflüchteten hausen, muss man sagen. Und das hat dieser Gemeinderat gemacht, weil sie vielleicht ein Wort in der Bibel gefunden haben. Vielleicht dieses Wort, das Jesus in Matthäus 25 sagt. Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was immer ihr für einen meiner Geschwister getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. So sagt es Jesus. Also zum Glück haben wir in Deutschland dieses staatliche System, das die Menschen mit dem Nötigsten versorgt und das meistens funktioniert. Und inzwischen müssen die Leute ja auch nicht mehr in Turnhallen übernachten. Und trotzdem gibt es noch Dinge, die nicht funktionieren. Das weiß ich, weil ich mit einer Ärztin hier mal ins Gespräch gekommen bin, die eben Geflüchtete versorgt, weil Geflüchtete ohne Papiere oft keine Gesundheitsversorgung bekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt natürlich bei uns, jeder Mensch, der hier wohnt und auch wenn er keine Papiere hat, hat nach dem Asylbewerberleistungsgesetz das Recht auf eine ordentliche Gesundheitsversorgung. So ist das in diesem Land. Aber dieser Anspruch, dieses Recht, was da ist, das sagt uns natürlich noch nichts über die Wirklichkeit, die wir haben, über die Umsetzung dieses Gesetzes. Und tatsächlich ist es bei uns immer noch so, dass wir engagierte Ärzte, engagierte Krankenhäuser, engagierte Labormitarbeitende brauchen, die oft durch irgendwelche Hintertürchen oder durch irgendwelche Sachen die Menschen mit der Gesundheit versorgen, die sie eigentlich, die sie nötig haben und die, zu denen sich unser Staat ja auch verpflichtet hat. Also es gibt Menschen, die das, was unser Staat versprochen hat, ausfüllen durch ihr Engagement. Und Fairness ist ja auch ein Thema. Also wir haben unsere Partnergemeinde hier sozusagen, die Evangelische Paulusgemeinde. Die nehmen immer wieder Menschen auf ins Kirchenasyl, wenn diese Menschen kein faires Asylverfahren bekommen haben. Eigentlich haben wir ein ganz klares Rechtsstaat hier, Rechtssystem, aber es gibt doch Menschen, die werden vor Gericht nicht fair behandelt. Und dann hat diese Gemeinde gesagt, dann nehmen wir diese Leute ins Kirchenasyl und beschützen sie so lange, bis sie ein faires Verfahren vom Staat bekommen haben. So, die Barbara, davon könnte sie eigentlich berichten. Die Barbara Neuwehr, die Pfarrerin, die wird hier bei uns im Juni predigen. Das machen wir einmal im Jahr, so einen Kanzeltausch. Und vielleicht kann sie auch davon berichten, von diesem Kirchenasyl und von diesen Erfahrungen da. Das ist ganz wichtig, das ist ganz wertvoll, dass es diese Kirchengemeinden gibt, die in diese Lücke springen, die unser Staat hinterlässt. Also das Erste, was ihr hoffentlich von dieser Predigt heute mitnehmt, sind diese biblischen Texte. Ich habe einen noch gar nicht gelesen. Also diesen Levitikus-Text wollte ich euch noch vorlesen. Das ist ein ganz eindrücklicher Text, tausende von Jahren alt und eigentlich einer von diesen Texten, die man fast wörtlich noch heute verstehen kann. Dort heißt es in der Bibel, wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr ihn nicht bedrängen. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Also das sagt das Alte Testament zum Volk Israel und das Alte Testament ist auch unsere Heilige Schrift. Das sind Worte, die wir für uns heute ernst nehmen müssen und die wir in unsere Zeit übertragen müssen. Also das Erste, was wir mitnehmen, sind diese Worte, dass jeder Geflüchtete ein von Gott geschaffener, geliebter Mensch ist und dass alles, was wir diesen Menschen tun, das tun wir Christus. Denn Christus begegnet uns in jedem einzelnen Menschen, so wie er das in diesen Worten gesagt hat, die ich euch vorgelesen habe. Das heißt, und dazu noch gibt es diesen Vers, den Jesus einmal sagt, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und Gott lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das heißt, egal welche Religion, welche Herkunft, welche Hautfarbe ein Mensch hat, in allen kann uns Christus begegnen. Das ist also das Erste heute Morgen. Es geht aber noch weiter, denn ich wollte über diese Situation des Fremdseins sprechen, weil es einen Bibeltext gibt, der sagt, wir Christinnen und Christen, wir sind alle Fremdlinge, fremd in dieser Welt. Wir sind eigentlich Menschen wie alle anderen. Vielleicht sind wir sogar Einheimische hier, Berliner, aber eigentlich gehören wir nicht dazu. Eigentlich sind wir in gewisser Weise fremd und kommen von außen. Das ist ein kurzer Text aus dem 1. Petrusbrief und der heißt, liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Das Spannende ist, diese Sätze, die sind an Einheimische geschrieben worden. Die sind nicht an Migranten oder Leute geschrieben worden, die aus einem Teil in den anderen Teil kamen. Sondern das gilt an Christinnen und Christen in Kleinasien, in dem Gebiet der heutigen Türkei. Das Besondere damals war ja, jetzt gehen wir 2000 Jahre zurück, und da hat das Mittelmeer unter der politischen Herrschaft des Römischen Reiches gestanden. Der Mittelmeerraum war eingeteilt in römische Provinzen und die Gesellschaft war in Klassen unterteilt. Und vereinfacht für heute Morgen kann man vielleicht sagen, es gab drei Klassen. Es gab die römischen Bürger, das waren diejenigen, die wirklich alle Rechte hatten und die auch am politischen Leben teilnehmen konnten, die wählen konnten. Es gab, darunter gab es eben Menschen, die selbstständig waren, die ihr eigenes Einkommen hatten, aber die eben nicht im politischen, sozusagen die Bürger zweiter Klasse waren, weil sie nicht ganz am politischen Leben teilhaben konnten. Und darunter gab es Sklavinnen und Sklaven, so wie in allen antiken Gesellschaften. Das war irgendwie was völlig Normales damals. Und das Besondere an den christlichen Gemeinden war nun, oder an diesem Brief seht ihr es ja auch, da sitzen in der Gemeinde sitzen römische Bürger, da sitzen Selbstständige, da sitzen Sklavinnen und Sklaven. Und der Prediger, der Briefeschreiber, der sagt zu allen, liebe Freundinnen und Freunde, alle Menschen in den christlichen Gemeinden sind gleich. Alle werden unter diesem Fokus der Liebe Gottes betrachtet und nicht mehr entsprechend ihrer Herkunft oder ihrer sozialen Verortung sozusagen. Alle Menschen in der Gemeinde definieren sich von der Liebe Gottes her, die in Jesus Christus eine Gestalt bekam. Egal in welchem gesellschaftlichen Stand du bist, welche Nationalität, welche Herkunft, du bist ein von Gott Geliebter. Nämlich Geliebter, dieses liebe Freunde, das ist die deutsche Übersetzung für ein griechisches Wort Geliebte. Geliebte. Ihr seid von Gott Geliebte. So. Und was der Brief jetzt sagt, es sind alle geliebt in dieser Gemeinde, aber es tut sich trotzdem ein Graben auf, nämlich zu der weiteren Gesellschaft. So, der Graben entsteht jetzt nicht in der Gemeinde selbst, sondern zwischen der Gemeinde und der weiteren Gesellschaft. Denn in der Gemeinde sind so die Menschen versammelt, die sich an der Liebe Gottes orientieren. Und da draußen sind noch die Menschen, die sich an den heidnischen Traditionen, an diesen unterschiedlichen Klassen, an der politischen Herrschaft, die sich daran orientieren. Und genau hier entsteht sozusagen der Bruch, den der Schreiber dieses Briefes sieht. Und das ist sozusagen das, was die Christen fremd macht. Also die Christinnen fühlen sich fremd im eigenen Land, aber sie fühlen sich nicht deshalb fremd, weil auf einmal so viele Fremde da sind oder weil sich das Land irgendwie verändert hätte, sondern weil sie sich dazu entschlossen haben, anders zu sein, weil sie sich die Freiheit genommen haben, sich an der Liebe Gottes zu orientieren und nicht mehr an den Kategorien, die diese Welt für richtig hält. So. Heute gibt es Christen, die meinen, sie müssten eine künstliche Grenze aufbauen zur weiteren Welt. Die grenzen sich bewusst ab in ihrer kleinen Gemeinde und entwickeln da ihre Traditionen und Marotten, die sie eben von der weiteren Welt unterscheiden. Und ich denke, das ist der falsche Art, Grenze zu ziehen. Ja? Sondern wir sind Christen und wir müssen immer wieder die Grenzen überwinden. Wir müssen immer wieder versuchen, dort zu sein, wo die Menschen sind. Egal, ob sie jetzt Christen sind oder was für Menschen auch immer. Denn ich glaube, dieser Graben, dieser Unterschied, der entsteht ganz alleine dadurch, dass wir uns an die Liebe Gottes halten. Dass wir uns an diese Wahrheit halten, dass Menschen gleich sind vor der Liebe Gottes. Und allein, wenn wir uns daran orientieren, dann entstehen natürlich Gräben, dann entstehen sozusagen Konflikte zwischen unterschiedlichen Werten. Aber niemals so, dass wir uns als Gemeinde irgendwie aus dieser Gesellschaft raushalten, sondern immer dadurch, dass wir in diese Welt hineingehen und uns sozusagen dann an ihr reiben. Entweder wir als Einzelne oder wir als ganze Gemeinde. Wir sollten von unserer Seite aus immer Grenzen überwinden. Die einzige Grenze, die wir ziehen, ist dann, wenn Menschen, so heißt es in dem Bibeltext, ihrer eigenen selbstsüchtigen Natur gehorchen. Da müssen wir natürlich eine Grenze ziehen, so als Gemeinde, innerhalb und nach außen, wo Menschen egoistisch sind. Aber sonst immer Grenzen überwinden, so wie es uns die Liebe Gottes auch aufgetragen hat. Also wenn andere Leute Mauern bauen, das sage ich euch jetzt so, versuche ich jetzt so als Schluss nochmal ein Bild zu machen, wenn andere Mauern bauen und Grenzen ziehen, dann stellen wir einen Tisch auf. Dann stellen wir einen Tisch auf, an den sich die Leute dran setzen können. Wir stellen einen Tisch auf, in dem wir eine Gemeinschaft schaffen, in der wirklich nach der Liebe Gottes beurteilt wird und nicht nach der Herkunft. Das ist unser Tisch, an den sich alle Menschen setzen können. Wir stellen einen Tisch auf, in dem wir Fremde einlassen, in dem immer ein Stuhl zu viel am Tisch steht, damit immer noch ein Platz frei ist, damit immer noch jemand sich da hinsetzen kann. Wir stellen einen Tisch auf, wir schaffen einen Ort der Gemeinschaft, einen Raum der Freiheit, indem wir unsere Maßstäbe nicht nur hier bei uns leben, nicht nur am Sonntag, sondern indem wir das mitnehmen und überall dort, wo wir sind, diesen Tisch immer wieder aufbauen und dort eine Gemeinschaft der Liebe Gottes stiften. Wie das jetzt genau funktioniert, das könnt ihr jetzt auch nicht mehr hören, ihr seid nämlich alle platt jetzt, ich habe zu lange geredet, das weiß ich. Aber das möchte ich gemeinsam mit euch entdecken. Dafür haben wir ja Zeit, dafür haben wir unseren Alltag, dafür haben wir unser Gemeindeleben. Ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde Tische aufbauen, in unseren Wohnzimmern, in wo auch immer, dass es deutlich wird, was wir für ein Zeugnis, was wir für eine Hoffnung in uns tragen und dass das nicht für uns selber ist, sondern für andere genauso. Ich denke immer an dieses Bild aus, das musste ich nochmal dran denken, an dieses Bild aus Psalm 23, wo es heißt, Gott deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und wir dürfen bei Gott auftanken. Wir dürfen uns immer bei Gott an den Tisch setzen und uns von Gott bewirten lassen, in jeder Situation auch immer. Und ich wünsche mir, dass wir diejenigen sind, die die Tische dann für andere aufstellen, um ihnen zu dienen, wo auch immer sie sind und was auch immer sie brauchen. Amen. Wir singen gemeinsam Brich mit den Hungrigen dein Brot. Lied 471.